Wir sprechen heute im Spektrum-Podcast über Geburten und die Verletzungen, die dabei entstehen können. Falls ihr denkt, dass das Thema euch gerade belasten könnte, dann überspringt die Folge vielleicht, hört sie später oder nicht allein.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, der schönste Tag im Leben, so wird manchmal die Hochzeit genannt, manchmal aber auch die Geburt. Und klar, wenn das eigene Kind das Licht der Welt erblickt, viel mehr Grund zur Freude kann es ja eigentlich kaum geben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum man so selten negative Geschichten über Geburten hört. Dabei tragen viele Frauen schwerwiegende Folgen davon, wenn sie Kinder zur Welt bringen. Christiane Gehlitz hat sich diesem Tabuthema für Spektrum der Wissenschaft gewidmet und sie ist heute mein Gast hier im Podcast. Christiane, du hast für deine Recherche unter anderem mit zwei Müttern gesprochen, die etwas verbindet. Die hatten nämlich beide schwerwiegende Probleme nach der Geburt. Was haben die dir berichtet?
Beide haben erzählt, dass sie ihre Kinder auf natürlichem Weg geboren haben, also vaginal, und sie haben ähnliche Verletzungen erlitten. Und beide sagen auch, dass niemand sie gewarnt hat, dass sowas passieren kann. Und eine der beiden, sie kommt aus Süddeutschland, sie war bei ihrem ersten Kind Anfang 30 und gesund, so wie sie erzählt hat. Aber das Kind war viel größer als erwartet und die Geburt ging nicht vorwärts. Es wurde deshalb mit Saugglocke und mit dem sogenannten Christella-Handgriff geholt. Also Saugglocke bedeutet, das Kind wird mit Unterdruck am Kopf herausgezogen und Christellern heißt, das Kind ganz wörtlich aus dem Mutterbauch herauszuschieben, indem man oben auf den Bauch drückt. Und eigentlich soll das ein sanfter Druck mit den Händen sein, aber sie hat erzählt, dass ihr zwei Ellenbogen so in den Bauch gedrückt wurden, dass sie keine Luft mehr bekommen hat. Und solche Erfahrungen sind leider keine Ausnahme, also solche Berichte gibt es zuhauf von fürchterlichen Schmerzen und auch von Todesangst. Und in unserem Fallbeispiel könnte dieses Christellern auch zu den Folgeschäden beigetragen haben. Also sie hatte nach der Geburt beim Laufen ständig das Gefühl, dass ihre inneren Organe aus ihr herausfallen. Und ihre Frauenärztin meinte, das wäre normal, sie müsste nur den Beckenboden trainieren. Sie ist dann trotzdem in ein Beckenbodenzentrum gegangen und da diagnostizierte man dann eine Senkung von Blase und Gebärmutter. Das heißt, der Beckenboden ist viel zu schwach, um die Organe in Position zu halten und die rutschen dann im Bauch nach unten. Das fühlt sich sehr unangenehm an. Nach dem zweiten Kind wurde sie auch noch stuhlinkontinent. Also wenn sie zum Beispiel weichen Stuhl hatte, dann gab es sozusagen kein Halten. Irgendwann stellte man dann fest, also sie hatte einen gerissenen Beckenbodenmuskel und einen Riss im Schließmuskel, was aber weder im Krankenhaus noch bei der Nachversorgung entdeckt wurde. Bei der zweiten Fallgeschichte war es ähnlich. Das war eine Dame aus Österreich. Bei ihr wurde ebenfalls ein tiefer Dammriss nicht entdeckt, obwohl sie typische Symptome hatte. Und ihr wurde auch gesagt, sie müsste nur den Beckenboden trainieren. Sie hat das auch gemacht, aber die Inkontinenz ist geblieben. Das heißt in ihrem Fall zum Beispiel auch, dass dem Darm unkontrolliert Luft entwichen ist in jeder noch so unpassenden Situation. Und sie spürte auch ständig Druck von den Organen nach unten, konnte deshalb zum Beispiel keinen Sport mehr machen. Und erst nach Jahren wurde der Riss im Schließmuskel entdeckt. Der wurde dann repariert und auch der Beckenboden genäht, der war ebenfalls gerissen. Und danach war dann vieles besser, aber sie ist eben immer noch eingeschränkt beim Sport, beim Sex. Sie muss nach jedem Stuhlgang den Darmausgang reinigen und sie hat wenig Chancen auf Besserung.
Unter einem Beckenboden, Christiane, kann man sich ja zwar so ungefähr vielleicht was vorstellen, aber erklär doch vielleicht nochmal genauer die Anatomie des Beckenbodens und welche neuralgischen Punkte es da eben auch beim Thema Geburt vielleicht gibt.
Ja, also der Beckenboden, der besteht vor allem aus Muskeln und Bindegewebe und die bilden so eine Art Hängematte und die hat die Form eines Trichters und darin liegen Darmblase und Gebärmutter und die Matte ist sozusagen seitlich aufgehängt an den Beckenbodenknochen, vorne am Schambein und hinten am Steißbein und am unteren Ende hat der Trichter, wie so ein Trichter eben aussieht, eine kleine Öffnung und da muss dann eben das Kind durch. Das heißt, der Beckenboden um die Öffnung herum, der muss sich bei der ersten Geburt sehr stark dehnen. Und besonders schwierig wird es, wenn das Kind besonders groß ist, naturgemäß. Und auch wenn Frauen erst Spätkinder bekommen, weil Muskeln und Gewebe im Beckenboden dann schon weniger elastisch sind.
Und was genau kann bei der Geburt dann da kaputt gehen?
Also wenn bei der Geburt im Beckenboden etwas reißt, dann ist das meist der Levatormuskel. Medizinisch heißt der Musculus levator ani, zu Deutsch ungefähr der Anusheber. Das ist die innere Muskelschicht des Beckenbodens und die reicht bis zum Analkanal, also dem letzten Teil des Darms. Und es können auch die Nerven unter der Geburt überdehnt werden. Deshalb haben viele Frauen zunächst auch erstmal kein Gefühl mehr im Beckenboden und auch nicht mehr die gewohnte Kontrolle über Urin und Stuhl. Aber meist geht das vorüber. Und auch das Gewebe kann heilen und sogar ein angerissener Muskel. Aber ein Teil von diesen Rissen, vor allem komplette Abrisse, die heilen dann eben nicht. Und wenn der Beckenboden dann nicht mehr hält, dann können sich Blase, Darm und Gebärmutter senken. Also wie schon gesagt, wörtlich im Bauch nach unten rutschen und durch die Scheidenwand wölben. Also sogar so weit, dass ein Organ aus der Scheide heraushängen kann. Und das passiert vor allem dann, wenn der Levatormuskel gerissen ist. Mir war das vor der Recherche überhaupt nicht bekannt, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob du das schon jemals gehört hattest.
Nee.
Also viel bekannter sind ja Dammrisse, weil die in der leichten Form sehr häufig auftreten. Davon berichten vergleichsweise viele Frauen. Das habe ich früher auch schon öfter gehört von Freundinnen, nämlich dass während der Geburt die Scheidenwand reißt und der Riss, der reicht dann bis in den Damm, das heißt das Gewebe zwischen Scheide und Anus. Bei ungefähr jeder zweiten Geburt muss der Damm deshalb auch genäht werden, laut Statistischem Bundesamt. Das ist sogar die zweithäufigste Operation in Deutschland nach Darmoperationen. Richtig kritisch wird es aber vor allem dann, wenn der Riss eben noch weiter reicht bis in den Schließmuskel. Dann spricht man von einem Dammriss dritten oder vierten Grades, je nach Schwere. Und das Problem ist nun, dass solche schweren Risse nicht immer mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Genauso wenig ein Levatorriss, der liegt ja komplett im Bauch. Das kann man per Ultraschall zuverlässig diagnostizieren, aber man muss es eben machen, den Ultraschall.
Also eine Menge Potenzial für Komplikationen und Verletzungen. Wie wahrscheinlich ist denn sowas? Also wie viele Leute sind betroffen?
Ja, das ist extrem schwer zu beantworten, weil die Häufigkeiten von solchen Komplikationen, die schwanken von Studie zu Studie sehr stark, weil sie von ganz vielen Bedingungen abhängen. Also eben zum Beispiel dem Alter der Frauen und der Erhebungsmethode, also wie untersucht wurde, wie gut und genau untersucht wurde. Und wenn man mit Ultraschall untersucht, dann kommt man so ganz grob auf 10% schwere Dammrisse bis in den Schließmuskel. Und ähnlich häufig könnte auch der Levatormuskel betroffen sein, wenn man das grob schätzt. Bei den Folgeschäden, also alle Arten von Inkontinenz, Organsenkungen, sexuelle Beschwerden, ist es noch schwieriger zu beurteilen, weil da kommt es auch viel auf die verstrichene Zeit an. Also am Anfang kommt es erstmal recht häufig eben noch zu einer Heilung im ersten Jahr, aber dann wiederum mit späteren Jahren, je älter die Frau wird, werden dann die Beschwerden schlimmer, weil insgesamt das Gewebe eben schwächer wird und dann die Schäden nicht mehr kompensiert werden können. Deswegen ist das so unglaublich schwer, da genaue Zahlen anzunehmen. Zu geben, weil die eben je nachdem, wie die Stichprobe aussieht, die Erhebung aussieht, die Zeit, die vergangen ist, davon hängt es ab und so schwanken die Zahlen sehr stark. Aber entscheidend ist dabei vor allem eins, das sagt die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, nämlich dass praktisch alle relevanten Studien zeigen, dass nach einem Wunschkaiserschnitt Urininkontinenz und Organsenkungen seltener auftreten als nach einer spontanen Geburt. Eine schwedische Studie hat zum Beispiel Mütter mit einem Kind 20 Jahre nach der Geburt untersucht und kommt dann bei vaginaler Geburt auf 15% Organsenkung und nach einem Kaiserschnitt auf 6%. Aber wie gesagt, also solche Zahlen können nur ganz grobe Durchschnittswerte sein. Es kommt sehr stark auf Risikofaktoren an, wie Alter, Größe und Gewicht der Mutter, Größe des Kindes, also alles, was den Beckenboden belasten könnte. Und es gibt eine Webseite, Your Choice, die schreibt man UR-Choice, also englisches Wort für Wahl. Wir verlinken das dann auch im Text. Da können Schwangere ihre persönlichen Daten eingeben und dann gucken, wie hoch ist mein Risiko für Beckenbodenschäden je nach Geburtsmodus und unter Berücksichtigung von meinen Geburtsrisikofaktoren. Wenn man danach geht, dann steigt das Risiko für Beckenbodenschäden bei einer vaginalen Geburt, vor allem bei Patientinnen mit Risikofaktoren. Das hat auch der Berliner Gynäkologieprofessor Michael Abudaken betont. Mit ihm habe ich telefoniert. Er hat die aktuellen Leitlinien zur vaginalen Geburt und zum Kaiserschnitt auch mitgeschrieben. Und er sagte, die vaginale Geburt wäre zwar belastend für den Beckenboden, aber Hauptursache wäre die Schwangerschaft selbst. Man sieht also, die Fachleute sind sich da nicht so ganz einig. Das sehen nämlich nicht alle so wie er. Vor allem argumentieren einige damit, dass eine vaginale Geburt eben oft nicht unkompliziert verläuft. Also das heißt, das wird nachgeholfen mit Instrumenten wie der Saugglocke oder noch schlimmer mit einer Geburtszange. Und bei diesen Geburtshilfen, wenn die eingesetzt werden, dann schadet das dem Beckenboden eben ganz besonders.
Jetzt haben wir schon gesagt, man hört wenig über solche Geschichten eigentlich so. Müssen Ärztinnen und Ärzte da nicht auch aufklären drüber? Also müssen da nicht eigentlich die Leute alle drüber Bescheid wissen?
Ja, das sollte man denken, aber das geschieht nur bedingt. Also es gibt dazu einen sehr erhellenden Artikel in einer Fachzeitschrift, der Gynäkologe. Wir verlinken darauf natürlich auch. Da steht, es gehört zwar zur ärztlichen Berufspflicht, über die Risiken eines Eingriffs aufzuklären, aber für die vaginale Geburt gilt das bislang offenbar nicht, außer sie gefährdet das Leben von Mutter oder Kind. Und da gehören natürlich die Folgen für den Beckenboden nicht direkt dazu. Also die Logik ist, dass die vaginale Geburt ein sozusagen unabwendbarer, natürlicher Vorgang ist und kein medizinischer Eingriff. Und dazu wird sie eben erst, wenn dann nachgeholfen werden muss. Dann muss auch über Alternativen aufgeklärt werden. Aber dann ist unter Umständen eben die Zeit schon knapp in dem Moment. Und die medizinischen Leitlinien, die empfehlen inzwischen zwar, Schwangere auch vorab über Vor- und Nachteile der beiden Geburtsmodi aufzuklären. Aber ich habe leider keine Zahlen dazu gefunden, wie häufig das in der Praxis tatsächlich geschieht.
Und die Alternative zu einer vaginalen Geburt wäre dann ja eigentlich der Kaiserschnitt, ne? Aber das ist ja auch nicht ohne, oder?
Ja, da gibt es wieder andere Risiken und die können tatsächlich tödlich sein. Vorweg vielleicht zur Einordnung, also die Kaiserschnittrate liegt bei uns bei knapp über 30%, in Österreich und der Schweiz auch. Und etwa jeder zweite davon ist geplant, das heißt die Entscheidung fällt schon vor den Wehen. Und zwar entweder auf Wunsch eben oder aus medizinischen Gründen, zum Beispiel wenn das Kind ungünstig liegt. Und in den vergangenen Jahren gab es viel Kritik am Wunsch-Kaiserschnitt und das Hauptargument war, medizinisch ist das meist nicht nötig, aber eben gefährlich. Zum Beispiel kann es zu einem Gebärmutterriss kommen. Wir haben auch eine Grafik zu solchen Komplikationen erstellt und da sieht man dann, bei allen Geburtsmodi, also auch beim Kaiserschnitt, liegen diese Gefahren bei unter 1%, aber sie sind eben beim Kaiserschnitt höher, teilweise auch vielfach höher als bei einer vaginalen Geburt. Und ein weiteres gewichtiges Argument gegen einen Kaiserschnitt ist auch, dass bei weiteren Schwangerschaften diese dann komplizierter verlaufen können. Die Frage ist nur am Ende eben, wie gefährlich ist das unterm Strich? Also kommt es tatsächlich zu vermehrten Todesfällen? Und das ist nicht ganz hundertprozentig klar. Also es gibt offizielle Statistiken, die sprechen insgesamt von einer von 25.000 Müttern, die bei der Geburt oder kurz nach der Geburt sterben. Aber diese Statistiken, die unterscheiden leider eben nicht nach dem Geburtsmodus. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat für uns freundlicherweise in ihren Datenbanken nachgesehen und sie hat berichtet, dass im Jahr 2022 insgesamt 23 Mütter bei oder kurz nach der Geburt in Deutschland gestorben sind. Und davon 18 bei einem Kaiserschnitt, also die große Mehrzahl. Aber die unterscheiden eben nicht zwischen geplanten Kaiserschnitt und Notkaiserschnitt. Und der Notkaiserschnitt ist natürlich viel gefährlicher, da sind sich die Fachleute einig. Und der kommt eben unter Umständen auch dann vor, wenn eigentlich eine vaginale Geburt geplant ist. Und der Gynäkologe und Leitlinienautor Abu Daken, der ist eher ein Anhänger der vaginalen Geburt, aber sogar er sagt, naja, wenn der Kaiserschnitt geplant ist, dann nähert sich das Sterberisiko der Mutter dem einer vaginalen Geburt an. Der Unterschied ist nicht mehr groß.
Also Geburten können für die Mütter unter Umständen ganz schön gefährlich werden. Christiane, was ist denn mit den Kindern eigentlich? Was ist denn für die besser?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, die Geburt ist für Kinder schon mal gefährlicher als für die Mütter. Aber kindliche Todesfälle oder Komplikationen kommen bei einem geplanten Kaiserschnitt offenbar nicht häufiger vor als bei einer geplanten vaginalen Geburt. Also diese Frage ist zumindest in dem Fall für die Entscheidung nicht relevant. Was man allerdings häufiger liest, ist, dass Kaiserschnittkinder später eher unter Allergien, Übergewicht und Diabetes leiden. Auf der anderen Seite birgt wiederum eine vaginale Geburt andere Risiken für Kinder, zum Beispiel für Hirnverletzungen. Die können nämlich beim Einsatz von einer Saugglocke auftreten. Aber letztlich ist egal, welche Risiken ein Arzt oder eine Ärztin jetzt wie hoch bewertet. Also nichts berechtigt dazu, die Entscheidung schon vorab für Schwangere zu treffen und den Beckenboden aus den Überlegungen herauszuhalten. Jede Schwangere sollte über alle Risiken informiert sein.
Und ich muss echt nochmal fragen, also warum hört man so wenig über diese Risiken? Du hast dich ja jetzt länger damit beschäftigt. Woran liegt es aus deiner Sicht?
Ja, das ist echt schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Eine der beiden Frauen hat zum Beispiel erzählt, dass sie ihre Gynäkologin im Nachhinein gefragt hat, warum sie nichts davon gesagt hat, also von Risiken wie Organsenkungen und Rissen im Schließmuskel. Und die Ärztin soll geantwortet haben, das will doch niemand hören und es muss ja nicht so schlimm werden. Und dieses Argument ist mir bei der Recherche auch öfter begegnet, also dass man den Schwangeren keine Angst machen will, als wären sie kleine Kinder, die damit nicht selber umgehen können. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die Aufklärung offenbar bisher nicht institutionalisiert ist. Also es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, nicht einmal eine Aufklärungsbroschüre, die umfassend und verständlich über alle Geburtsrisiken informiert und die vergleicht und die jede schwangere Frau standardmäßig bekommen würde. In der Schweiz gibt es das zum Beispiel, das kann man auch ergoogeln. Und immerhin gibt es in Deutschland das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG. Das hat so eine Webseite, da sind unter anderem eben auch Vor- und Nachteile des Kaiserschnitts aufbereitet. Das ist wirklich gut gemacht. Und es gibt natürlich private Initiativen wie die von Martina Lenzen-Schulte. Das ist eine Medizinerin, die für das Ärzteblatt schreibt und die auf ihrer eigenen Webseite über Geburtsrisiken aufklärt. Über sie bin ich auch auf das Thema überhaupt aufmerksam geworden. Dass trotzdem so wenig darüber bekannt ist, das liegt aber sicher auch an dem Tabu, mit dem intime Körperfunktionen belegt sind. Und zum anderen würde ich vermuten auch an so einem verbreiteten romantischen Ideal von der natürlichen Geburt. Also wer einen Kaiserschnitt will, der wird in manchen Kreisen schon so ein bisschen schief angeguckt. Und dabei sind die Sorgen ja nicht unberechtigt. Eine Freundin hat mir mal gesagt, sie hätte die Geburt so erlebt, als würde man versuchen, ein Sofa durch den Darm zu schieben. Und das will man sich nicht wirklich vorstellen, wie sich das anfühlt. Wenn sich Schwangere deshalb Sorgen machen, dann wird das trotzdem irgendwie als Geburtsangst pathologisiert. Sie sollen sich nicht so anstellen. Das hätten ja schon Generationen vor ihnen geschafft. Und die bekommen dann zu hören, Kaiserschnitt ist nicht nötig, also nicht medizinisch nötig. Und dann reißt bei ihnen aber möglicherweise eben alles Mögliche im Beckenboden, der Schließmuskel. Und dann werden sie damit auch noch allein gelassen. Und das ist so unfair und so frustrierend für die Betroffenen. Die beiden Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die quält eben genau das. Also der Gedanke, dass ihre Verletzungen und die Folgeschäden und das ganze Leid letztlich vermeidbar gewesen wäre.
Ja, und was könnte man jetzt tun, um die Situation von solchen betroffenen Müttern dann künftig vielleicht zu verbessern?
Die Beschwerden ernst nehmen wäre schon mal ein guter erster Schritt. Bei vielen Frauen ist es ja ohnehin schon peinlich, davon überhaupt zu erzählen. Und wenn sie das dann eben doch wagen, dann werden die Beschwerden unter Umständen bagatellisiert, so wie in unseren Fallgeschichten, wo es dann eben einfach hieß, trainieren Sie immer schön den Beckenboden und dann wird das wieder. Das reicht aber eben in vielen Fällen nicht. Und leider ist es so, dass die Mütter dann auch noch die Kraft aufbringen müssen, sich damit nicht abspeisen zu lassen. Also wenn sie merken, das bringt es nicht. Und bis sie jemanden finden, der dann die wahre Ursache entdeckt hat für ihre Leiden, das dauert dann unter Umständen Monate oder Jahre lang. Und so lange bleibt dann ja auch die Diagnose und die Therapie aus. Und das hat wieder Folgen. Also die Chancen auf Besserung werden damit eher schlechter. Also nach meinem Eindruck wäre es am besten, wenn es eine obligatorische, standardisierte Diagnostik gäbe nach der Geburt für Beckenboden und Schließmuskeln. Eben nicht nur mal kurz gucken, denn wenn man mit dem bloßen Auge nichts sieht, dann heißt es eben nicht, dass da wirklich nichts ist. Außerdem zur Therapie von Beckenbodenschäden existiert viel zu wenig Forschung. Man weiß bei kaum einer Therapie, dass sie zuverlässig wirkt. Also da müsste unbedingt mehr passieren. Dafür bräuchte es aber eben öffentlichen Druck. Vielleicht würde es helfen, wenn es prominente Frauen gibt, die über ihre Beschwerden reden. Also sowas wie bei Angelina Jolie damals, die ja über die Brustamputation gesprochen hat. Und das ist dann so ein bisschen aus der Tabu-Ecke rausgekommen. Es gab auch mal vor ein paar Jahren, glaube ich, hat Kate Winslet über Harninkontinenz nach der Geburt berichtet. Und dann gab es auch mal von Keira Knightley einen sehr coolen Essay über die Erwartungen an Frauen. Da findet man leider nur Auszüge im Netz, aber schon allein die sind atemberaubend. Da hat sie dann auch erzählt, dass bei der Geburt ihre Vagina gerissen ist. Aber das Verrückte ist, das hat riesige Schlagzeilen gemacht, weil es so ein Tabubruch war. Dabei erleben das ja allein in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende von Frauen. Es wird eben nur nicht drüber geredet. Und ich glaube, deshalb, wir sind leider noch sehr weit davon entfernt, dass Prominente über alle Inkontinenz reden.
Ja, davon ist leider auszugehen. Christiane, nach deiner Recherche, du hast dich jetzt wirklich lange mit diesem Thema befasst. Was rät man denn nach allem, was wir jetzt gehört haben, werdenden Müttern?
Ja, vielleicht vorweg, um das ganz klarzustellen, es ist nicht ein Geburtsmodus grundsätzlich besser als der andere. Und es gibt leider auch keine Formel, mit der sich die risikoärmste Geburt irgendwie berechnen ließe. Aber nach meinem Eindruck sollte eins auf jeden Fall grundsätzlich gelten, dass keine Frau muss sich zu einem Kaiserschnitt oder zu einer vaginalen Geburt drängen lassen, solange es nicht medizinisch überlebensnotwendig ist. In jedem Fall sollte sie gut informiert werden und eben nicht nur, wenn sie sich einen Kaiserschnitt wünscht, sondern ganz generell. Und ganz wichtig wäre sicherlich, dass sie sich rechtzeitig vor der Geburt überlegen sollte und auch schriftlich festhalten sollte, was sie möchte während der Geburt und was nicht. Nur als Entscheidungsgrundlage müssen die Frauen halt irgendwie alles irgendwo nachlesen können. Und dafür genügt es eben nicht nur, wenn dann der Gynäkologe oder die Gynäkologin sagt, oh, hier bei der Geburt verdoppelt sich das Risiko für XY. Denn da weiß man ja gar nicht, geht es hier um eine von 10 Frauen oder geht es um eine von 10.000 Frauen, die dann häufiger betroffen wäre. Also es macht einen Unterschied, ob sozusagen sich das Risiko bei einer von 10 Frauen verdoppelt oder bei einer von 10.000 Frauen. Das in einem Fall ist das ein deutlich vergrößertes Risiko und im anderen Fall nicht. Und solche konkreten Zahlen braucht es eben für alle Risiken. Und dann immer im Vergleich, wie sehen die Zahlen aus beim geplanten Kaiserschnitt und wie bei der geplanten vaginalen Geburt. Der Arzt sollte natürlich auch Risikofaktoren abklären. Das sollte man erfragen, wie Alter und Gewicht und dann beraten. Aber das wäre eben wichtig, emotionsfrei und nicht wertend. So steht es eigentlich auch in den Leitlinien. Allerdings klingen die Leitlinien, finde ich, selbst nicht immer ganz wertfrei. Deswegen finde ich, ist das auch kein Wunder, wenn vielleicht auch nicht jeder Arzt, jede Ärztin es schafft, wertfrei zu bleiben. Also in den Leitlinien steht zum Beispiel, wenn nach einem ausführlichen Gespräch noch ein Wunsch nach einem Kaiserschnitt besteht, also so, als wäre das sehr abwegig, dann, und das finde ich besonders lustig, soll der Wunsch gewährt werden. Also das klingt für mich nach einer Audienz beim Papst und nicht nach einer Beratung auf Augenhöhe. Also solange nicht das Überleben von Mutter oder Kind gefährdet sind, dann entscheidet die Frau, Punkt. Und da gibt es nichts zu gewähren. Es ist vielleicht trotzdem nochmal wichtig zu sagen, es muss nicht jede Frau sich damit lange befassen. Sie kann natürlich auch einfach der ärztlichen Empfehlung folgen, wenn ihr das lieber ist. Aber es sollte eben jede die Chance haben, gut informiert selbst zu entscheiden. Denn letztlich sind sie es ja auch, die später mit den Konsequenzen leben müssen.
Absolut. Das Tabuthema Verletzungen bei der Geburt, dem hat sich Christiane Gehlitz gewidmet. Und wer die Geschichte nochmal nachlesen will, wirklich sehr, sehr eindrücklich, der kann das tun auf spektrum.de, der Website von Spektrum der Wissenschaft. Und ich sage vielen, vielen Dank, liebe Christiane, dass du heute hier warst und uns berichtet hast.
Gerne, auch dir vielen Dank, Marc.
Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören, nämlich seid gern auch kommenden Freitag wieder dabei, dann gibt's eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.